In Flutlicht an spreche ich diesmal mit Younis Kamil aus dem Präsidium von Roots Against Racism in Sports. Der Sportwissenschaftler und Trainer beschäftigt sich damit, wie Fußball Zusammenhalt fördern kann. Mit dieser 104. Folge starten wir in die bereits 6. Staffel. Schön, dass ihr dabei seid. Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 104 von Flutlicht an. Das ist die erste Folge der neuen Staffel und ich freue mich immer noch sehr, dass es hier weitergeht und hoffe, ihr freut euch genauso. Wir sind also zurück aus der Sommerpause, obwohl der Sommer ja bisher auch mehr Pause gemacht hat als alles andere. Aber wir sind nicht hier, um über das Wetter zu meckern, sondern wir sind hier, um mit Younis Kamil zu sprechen von Roots. Hallo Younis, schön, dass du heute da bist.
Hallo Mara, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich total, dabei zu sein.
Ja, ich freue mich wirklich auch total. Ich habe Roots schon eigentlich, seitdem ich euer Announcement mitbekommen habe, bei mir auf der Liste stehen und hatte ja auch schon aus eurem erweiterten Vorstand Menschen zuletzt hier, wo wir das Thema mal so ein bisschen angetippt haben. Wir wollen mit dir natürlich nicht nur über Roots sprechen, aber schon. Ich habe so viel über dich gelesen, dass ich hinterher dachte, okay, eigentlich könnte ich mit dir eine eigene Mini-Staffel machen. Hier so 6 Folgen mit unterschiedlichen Schwerpunkten, aber wir versuchen alles in eine Folge zu packen. Du bist Sportwissenschaftler, du hast an der Sporthochschule Köln Sportmanagement und Training in Fußball und Schwimmen studiert. Schwimmen catcht mich ja immer sofort und du hast gerade deinen Doktor an der Uni in Brüssel gemacht, richtig, aber noch nicht verteidigt und das Thema ist Verhaltensentwicklung und Verhaltensänderung durch Sport, insbesondere Fußball. Bis hierhin alles korrekt?
Alles korrekt, genau. Ich muss die Promotion noch verteidigen. Der richtige Titel ist Radikalisierungsprävention im Kontext Fußball. Mhm. Aber im Erweiterten geht es um die Frage, wie sich Verhalten entwickelt, wenn wir Sport treiben und da spezifisch im Fußball.
Finde ich super spannend. Und du bist ja auch aus der Praxis, also du hast eine A-Lizenz als Fußballtrainer, richtig?
Nee, eine B-Lizenz.
Eine B-Lizenz.
Das war die einzige Sache, die in deiner Anmoderation nicht ganz stimmte. Wenn du den großen Schwerpunkt an der Sporthochschule gemacht hast, dann qualifizierst du dich für die A-Lizenz. Also das heißt, formal hast du alle Voraussetzungen für die A-Lizenz, musst dann aber Hospitationen und Auffrischungen machen. Und da war ich nicht ganz konsequent. Und dann wirst du irgendwann zurückgestuft auf eine B-Lizenz. Und deswegen bin ich trotzdem stolzer Inhaber einer B-Lizenz.
Ah, okay. Dann ist das vielleicht da, wo ich es gesehen habe, noch nicht aktualisiert. Da stehst du noch mit A-Lizenz. Und du bist in der sportbasierten Kinder- und Jugendhilfe auch unterwegs und erster Vorsitzender vom ISC Al-Hilal Bonn, richtig? Das ist ein Stützpunktverein für Integration.
Genau, also jetzt ist ja kein Stützpunktverein mehr für Integration durch Sport, weil du kriegst dieses Label in Stützpunktverein kriegst du immer nur über einen bestimmten Zeitraum, ich meine 5 Jahre.
Okay.
Und danach sozusagen ist diese Anschubfinanzierung ausgelaufen, aber wir waren einer der Vereine, die 5 Jahre lang Stützpunktverein waren, aber ich würde sagen, das ist unser Daily Business, da wir einfach Kids aus, ich weiß nicht wie vielen Nationen bei uns haben, die wir sowohl im Fußball als auch im Schwimmen versuchen halt über Sport persönlich weiterzuentwickeln. Natürlich sind wir auch ein ganz normaler Sportverein, wo es darum geht, am Wochenende Spiele zu gewinnen, aber wir wissen halt, dass die Rolle des Sports nicht überhöht werden darf, sondern es geht in erster Linie darum, dass die Kids den Sport lieben lernen, lebenslanges Sport treiben, dadurch möglicherweise entwickeln und was für ihr Leben mitnehmen können.
Das heißt, die Themen sind geblieben, es gibt nur kein extra Geld mehr dafür, kann man das so sagen?
Ja, also nicht mehr vom LSB NRW, aber wir sind ganz findig da drin, andere Gelder anzuzapfen.
Ich habe gedacht, als ich die vielen Themen gelesen habe, in denen du drin bist und die ich alle als sehr, sehr spannend und vor allen Dingen tatsächlich auch als gesellschaftlich total wichtig empfinde, ich frage dich einfach mal, was liegt dir denn gerade vielleicht am meisten auf dem oder am Herzen? Was beschäftigt dich von all dem aktuell am intensivsten?
Oh, das ist ganz schwer zu sagen. Das ist wirklich eine Frage, mit der ich überhaupt nicht gerechnet habe. Und das ist auch eine, wo es mir wirklich schwerfällt zu sagen, das ist aktuell für mich wichtiger als das andere. Also eine Sache, die gerade vielleicht so ein bisschen unter den Tisch gefallen ist, ich habe halt 12 Jahre in der sportbasierten Jugendhilfe gearbeitet. Das heißt, ich habe gezielt, methodisch, systematisch Sport genutzt, um jungen Menschen in herausfordernden Lebenslagen über den Sport irgendwie Kompetenzen zu vermitteln, einen Anknüpfungspunkt zu bieten, Freude zu verschaffen. Und das ist so, wo ich sagen würde, das ist eine meiner stärksten Kompetenzen. Jetzt also auch meine Promotion, die dreht sich auch stark um dieses Thema Sport for Development. Also wie nutzen wir den Sport, um Entwicklung bei jungen Menschen anzustoßen. Und gleichzeitig beschäftige ich mich natürlich, du hast Roots schon erwähnt, das Thema Rassismus, struktureller Rassismus im Sport, beziehungsweise auch, wie wir es schaffen, Menschen mit Migrationsgeschichte in höhere Positionen im organisierten Sport zu bringen. Und von daher, also wenn du mich jetzt fragen würdest, so okay, du musst dich jetzt für eins entscheiden, dann würde ich schon sagen, am meisten beschäftige ich mich aktuell mit dem Thema Rassismus im organisierten Sport und oder, wenn wir es positiv formulieren, Partizipationsmöglichkeiten von Menschen, die vielleicht eher unterrepräsentiert sind im organisierten Sport.
Mhm. Bevor wir dann vielleicht gleich mal als erstes ausführlich auf Roots schauen, du hast es gerade nochmal erwähnt mit der sportbasierten Kinder- und Jugendhilfe. Ich habe da so ein bisschen an die Fanprojekte denken müssen. Würdest du sagen, die Arbeit, die du da gemacht hast, ist vom Ansatz her, also dass man eben sportpädagogisch mit den Gruppen arbeitet, so ein bisschen zu vergleichen?
Ich würde mir nicht anmaßen zu wissen, wie alle Fanprojekte arbeiten. Mhm. Aber in dem Moment, wo du halt sagst, wo du den Claim sportpädagogisch nutzt, also alles, was im und im Kontext vom Sport passiert und dadurch ein über den Sport hinausgehendes Entwicklungsziel erreicht werden soll, würde ich sagen, ja, also haben wir Überschneidungen sicherlich. In meinem Fall ist es tatsächlich so, dass ich ein Konzept entwickelt habe, was ich im Rahmen meiner Promotion erst festgestellt habe, dass es das schon gab, also beziehungsweise, dass es die Methodik an sich schon gab und auch einen Namen dafür. Lustigerweise habe ich genau bei dem promoviert, der diese Definition geprägt hat.
Okay.
Genau. Und das ist halt wirklich so eine Methodik, die dass wir sagen erlebnisbasiert, das heißt, du durchläufst so eine Trainingseinheit und in der Trainingseinheit sind ganz bewusst, also intentional Herausforderungen drin, die nichts mit Fußball zu tun haben. Das heißt, du wirst auf einmal vor eine Aufgabe gestellt und deine fußballerischen Skills helfen dir überhaupt nicht daran weiterzukommen, sondern es geht eher darum, deine Soft Skills, also deine persönlichen oder sozialen Kompetenzen oder emotionalen Kompetenzen in dem Moment herauszufordern, damit du eine Aufgabe überwältigen kannst. Ich gebe immer eigentlich so das plastischste Beispiel ist Entscheidungskompetenz, wo du vor eine Aufgabe gestellt wirst, wo es nicht darum geht, die Aufgabe am besten zu erfüllen, sondern am effizientesten. Und dann geht es wirklich um die Frage, wie hast du hier Entscheidungen getroffen? Und das bespreche ich dann meistens mit den Kids in so einer sogenannten dritten Halbzeit oder in einer Nachbesprechung. Genau, das ist so die Methodik, nennt sich Sport Plus, wo wirklich der Inhalt erlebnisbasiert, strukturiert in die Sporteinheit rein gearbeitet wird.
Und also erstens total spannend und zweitens, wenn du sagst, dein Doktorvater war quasi derjenige, der in der Art Methodik auch schon entwickelt hatte. Wie seid ihr dann in der Promotion damit umgegangen? Hast du dann so eine Art Parallelweg oder habt ihr das weiterentwickelt oder ist das dann unproblematisch, wenn es sowas so ähnlich auch schon gegeben hat?
Also erstmal, mein Doktorvater ist Fred Coulter und der hat in der Praxis, also der ist eine totale Koryphäe im Bereich Sport for Development, allerdings im Bereich Sport for Development Evaluation. Mhm. Also seine ganze Forschungsarbeit befasst sich eher mit der Frage, wie wirksam sind diese Ansätze und wie versucht man die dann, oder wie benennen wir die und versucht die so einzusortieren. Dementsprechend, also mein Doktorvater auf einem Sportplatz mit jungen Menschen sich vorzustellen, ist gerade eine sehr, sehr lustige Vorstellung, weil das ist wirklich sehr weit von der Realität entfernt. Ich hoffe, dass er spricht kein Deutsch, deswegen hoffe ich, dass er das nie so hören wird. Aber,
Grüße.
Ja, aber ich glaube, das ist auch einfach, das weiß auch einfach jeder.
Okay.
Und dementsprechend war es halt, das Lustige an dem Ganzen war, weil dass ich dachte, ich komme jetzt mit so einem super unique Ansatz, den wir dem Belgischen Fußballverband, mein Programm oder mein Projekt, was ich evaluiert habe, war nämlich beim Belgischen Fußballverband. Und ich dachte, ich komme jetzt hier mit einer super Idee. Und er meinte so, ja, du Kollege, das ist Sport Plus, das habe ich schon 1997 definiert. So. was so viel bedeutet, er könnte, glaube ich, so eine Einheit selbst nie bauen, aber ja. Er beschreibt dieses, okay, du nutzt Sport und du verknüpfst soziale, personale, emotionale Lerninhalte, du webst die sozusagen in die Sportübungen ein, das bezeichnen wir als Sport Plus. Mhm. Im Gegensatz dazu, das gegenteilige Konzept ist Plus Sport, wo du wirklich einfach nur den originären Sport nimmst, aber du nutzt ihn als Anker, um irgendwie Kids anzulocken, oder anzulocken ist ein doofes Wort, ist irgendwie negativ konnotiert, aber
zu motivieren wo du, zum Sport.
Ja, oder? belohnst sozusagen. Also ich kenne super Projekte beispielsweise aus Südafrika in der HIV-Prevention, wo Kids gesagt wird, hey, wenn du kommst und du nimmst an so einer Klinik teil, also an so einem Education-Programm für HIV-Prevention, dann spielen wir danach gemeinsam Fußball auf einem richtig coolen Kunstrasenplatz. Mhm. Das ist Plus Sport. Also mhm. das Sport, ja, okay. mhm. da ist keine Pädagogik drin, sondern wir zocken einfach. Aber es ist so eine Art ja, Flypaper, so, mhm. ne, so ein Weg, um eigentlich das darüber gelagerte Ziel zu erreichen.
Jetzt muss ich aber doch noch was nachfragen, bevor wir zu Roots kommen, weil du das gerade erwähnt hast mit dem Belgischen Fußballverband. Wie ist denn der Kontakt zustande gekommen? Weil ich meine, ich habe bei dir auf Instagram oder irgendwo anders auch Bilder gesehen, dass du da auch vor dem belgischen König gesprochen hast.
Ja, ja, tatsächlich durfte ich dem belgischen König von meinem Forschungsprojekt erzählen.
Wie kam das denn?
Das kam tatsächlich, also erstens mal, der Belgische Fußballverband heißt Royal Belgian Football Association, mhm. also der gehört sozusagen dem König, sage ich jetzt mal ganz salopp. Ja. Nee, Spaß beiseite, das Programm ist in Belgien wirklich sehr bekannt und auch in den Medien ist es ganz gut rumgegangen. Und mein Institut, an das ich angegliedert war, das Hannah-Arendt-Institut, durfte dem König zwei Themen vorschlagen, die angegliederte Doktoranden sozusagen bei ihnen bearbeiten. Und er hat sich dieses ausgewählt, dass er gerne dazu mehr hören wollte. Und ja, dann hatte ich die Möglichkeit. Ich bin selten nervös und ich war wirklich sehr nervös.
Man steht ja auch nicht so oft vor einem König. Ich meine, eigentlich so Royalty und so könnte man natürlich auch wieder sehr viele Diskussionen zuführen. Aber ich könnte mir dann trotzdem vorstellen, wenn man dann so in der Präsenz von so jemandem ist, dann macht es schon auch was mit einem.
Also es ist ein super sympathischer Mann, super zugewandt, hat ganz krasse so Soft Skills, also man merkt wirklich, der ist geschult in, wie gucke ich jemanden an, wie grüße ich jemanden. Das heißt, es macht es eigentlich leicht, in den Kontakt mit ihm zu treten oder mit ihm zu sprechen. Das, was einen so ein bisschen nervös macht, ist das Bromborium drumherum. Der ganze Prozedere und diese, also wir wurden da anderthalb Tage lang gebrieft, wer alles wann reinkommt und ihn fragt, ob er was trinken möchte. Also das ist so dann das, was einen eher nervös macht, aber so selber. Im direkten Gespräch war es ein super, super zugänglicher Mann und der sehr vielsprachig ist, der mich gefragt hat, möchtest du auf Englisch, möchtest du auf Deutsch, was auch immer sprechen und ja, auch sehr belesener Mann, da war ich auch total überrascht.
Spannend. Kommen wir doch mal zu Roots. Vielleicht kannst du zu Anfang für die Menschen, die noch gar nichts davon gehört habt, was ihr da Cooles auf die Beine gestellt habt, ein bisschen was dazu sagen. Wer seid ihr? Auch das Präsidium vielleicht nochmal. Und was ist die Idee, mit der ihr in die Gründung gegangen seid?
Ja, ja, ist jetzt die Frage, also weil Roots ist wirklich ein Ergebnis von mehreren Ja, Zufälle gibt es meiner Meinung nach nicht, aber sehr viele Stränge haben sich irgendwann in der logischen Konsequenz zusammengetan und haben dann am Ende Roots gegründet und auch den Verein so in den Personen, wie sie jetzt aktuell zusammen sind, auch so geprägt. Ich habe in den letzten 3 Jahren, oder so bis Ende 2024, habe ich ein Projekt, ein Kooperationsprojekt zwischen dem Deutschen Olympischen Sportbund und der türkischen Gemeinde Deutschland geleitet. Das hieß Bewegte Zukunft. Und da ging es um die Frage, wie wir es schaffen oder warum im ersten Schritt Menschen mit Migrationsgeschichte in den Entscheidungsstrukturen des organisierten Sports unterrepräsentiert sind. Das war ein vom BMI oder BAMF gefördertes Projekt. Und da habe ich mich in den ersten 1,5 Jahren wirklich mit der Frage einfach befasst, warum ist das so? Hab Fokusgruppen in 3 unterschiedlichen Bundesländern umgesetzt, habe Betroffene interviewt und habe dann nach 1,5 Jahren angefangen, diese Ergebnisse in die Breite zu tragen. Und da sind so die ersten Kontakte zu Eric Mbarga, Rachel Etze entstanden.
Und ganz kurz, ganz kurz zwischendurch eingehakt, kannst du zum Thema Ergebnisse was sagen? Also was ist für dich dabei rausgekommen, woran das liegt? Kann man das kann man wahrscheinlich nicht so einfach sagen. Das ist nicht ein Grund, sondern da greift wahrscheinlich auch viel ineinander.
Ja, hier ist wirklich ganz krass die Frage, was war zuerst Henne oder Ei? Mhm. Also die Strukturen des organisierten Sports, die tendenziell eher ausgrenzend oder eher für eine bestimmte Gruppe von Menschen gemacht sind, nämlich eher privilegierte Menschen oder wir können auch sagen Menschen, die in Deutschland sozialisiert sind, ja, weil sie das System Ehrenamt verstehen, weil sie aber auch, ich sage immer, Ehrenamt ist ein Privileg, so man muss sich Ehrenamt leisten können.
Ja.
Es ist einfach so, es ist ein Fakt, dass Menschen mit Migrationsgeschichte in prekären Gesellschaftsschichten einfach überrepräsentiert sind. Sie sind einfach viel mehr in diesen Geschichten vertreten und dementsprechend muss sich ein Mensch, der irgendwie am Ende des Monats nicht ganz genau weiß, ob er über die Runden kommt, der stellt sich natürlich die Frage, stelle ich mich an einen Sportplatz und kriege dafür 10 Euro? Oder fahre ich Pizza aus und kriege irgendwie 150 Euro dafür.
Ja.
Genau, und deswegen die Frage, was ist der Hauptgrund, ist sehr, sehr schwer zu beantworten. Was wir aber sagen können, ist, es gibt strukturelle Hürden auf beiden Seiten. Ja? Also es gibt beispielsweise auf Seiten der Verbände und der Organisationen tatsächlich, da ist ja jetzt vor kurzem auch eine Studie rausgekommen, dass Menschen mit Migrationsgeschichte oder mit migrantisch klingenden Namen auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt sind. Ich bin 100% davon überzeugt, dass sich das 1:1 auch in die Sportwelt übertragen lässt, dass wenn sich da jemand auf ein bestimmtes Amt oder eine Position bewirbt, dass man da auch erstmal sagt, passt der denn zu uns? Versteht er unsere Kultur oder versteht sie unsere Kultur? Wir wollen doch eigentlich hier auch unseren Safer Space bewahren. Also da gibt es diese strukturellen Barrieren auf der einen Seite. Der Druck, EhrenamtlerInnen zu finden, hat allerdings diese Strukturen auch dafür sensibilisiert, zu sagen, wir müssen an diese Menschen ran. Dementsprechend möchte ich an der Stelle auch betonen, dass da mittlerweile auch viel getan wird, um diese Menschen zu gewinnen. Aber man versteht häufig deren Lebensrealitäten nicht. Also ich habe ja schon mal einmal das Thema wirtschaftliche Prekarität angesprochen, also dass Menschen da wirklich einfach sagen, ich kann es mir nicht leisten, ehrenamtlich zu arbeiten. Aber auch, und das muss man an der Stelle auch mal so auch so deutlich sagen können, ein kulturelles Unverständnis für ehrenamtliches Arbeiten, was über die eigenen familiären Strukturen hinausgeht. Was ich damit sagen möchte, ist, es findet ganz viel ehrenamtliche Arbeit statt in migrantischen Communities und außerdem, es gibt auch nicht die migrantische Community, sondern die sind auch super divers in sich. Und da findet super viel ehrenamtliche Arbeit statt. Also wenn wir jetzt zum Beispiel an Ehrenamtsarbeit in der türkischen Moschee denken. Also wenn ich beispielsweise mal in die türkische Moschee gehe, da sehe ich so viele Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren. Das ist allerdings ein eigenes Setting, ein eigener Kontext. Die würden sich vielleicht auch die Frage stellen, so, okay, was habe ich denn davon, wenn ich jetzt mich im Sportverein um die Ecke engagiere. Das verstehe ich nicht. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dieses ich verstehe das nicht. Und da werden wir noch sehr viel gegenseitige Aufklärungsarbeit leisten müssen, weil, und ich glaube da, das sage ich auch gerade gar nicht wertend, dass Menschen aus bestimmten Communities einfach sagen, ja, was habe ich davon? Weil diese Frage ist beispielsweise für privilegierte Menschen an vielen Stellen auch klar beantwortet. Ich habe dadurch Netzwerk, ich habe dadurch Geselligkeit, ich habe dadurch Freizeitgestaltung. Das sind alles Dinge, die wir gegenseitig verstehen müssen. So, ne? Weil zum Beispiel Netzwerk, Geselligkeit, das haben viele schon. Dieses Bedürfnis braucht nicht erfüllt zu werden. Ne? Bei migrantischen Communities oder bei häufig. Ich tue mich da so ein bisschen schwer, weil wir leben in einer super diversen Gesellschaft. Also super divers bedeutet, auch die migrantischen Communities in sich sind mittlerweile nicht mehr, dass wir sagen können, naja, das trifft auf 90% der Leute dort zu. Sondern die sind auch immer differenzierter so zu betrachten. Und deswegen tue ich mich mit pauschalisierenden Aussagen schwer, aber ich hoffe, es ist rübergekommen, was ich meine.
Ja, auf jeden Fall. Und also genau eben diese Differenzierung dann nochmal immer auch weiter zu denken. Ne? Also man hat nicht die eine Community, sondern es gibt ganz viele, aber es gibt eben dann auch trotzdem verbindende Elemente zwischen etlichen der vielen vielleicht.
Genau. Und ein vielleicht auch nochmal ganz konkreten Punkt, du hast ja gefragt nach was sind die Ursachen. Ein ganz konkreter Punkt, und wenn du auch HörerInnen aus Verbandsstrukturen hast, ist es vielleicht für die auch ganz spannend zu hören. Keiner will der Erste sein. Mhm. Keiner will der Erste oder die Erste sein, die dann in so einer Struktur sitzt und dann sich für alles und jede Kleinigkeit erklären muss. Und das war zum Beispiel auch einer der Hauptgründe aus den Fokusgruppen, wo die Menschen gesagt haben, also alleine will ich da echt nicht reingehen. Ich will auch, und das trifft übrigens, ich bin häufig im Gespräch, auch mit einer Gästin, die du schon bei dir hattest, Taya Fester, die halt auch sagt, hey, das trifft doch auch auf junge Schiedsrichterinnen zu, die auch sagen, sie haben nicht keine Lust, die Ersten irgendwo zu sein und sich dann Altherrenwitze irgendwo anhören zu müssen. Und genau das Gleiche funktioniert halt auch bei Menschen mit Migrationsgeschichte, die eventuell auch noch intersektional zu betrachten sind. Also stell dir vor, eine muslimische Frau mit Kopftuch möchte Schiedsrichterin werden.
Ja.
So, also die hat auf jeden Fall mehrere Dinge auszuhalten.
Definitiv. Und also dieser Blick für das Intersektionale ist da auch nochmal total wichtig.
Sorry, dass ich dazwischen gehe. Ich möchte eine Sache, weil die ist mir wichtig zu korrigieren. Nicht Kopftuch, sondern Hijab. Ja. Da wollte ich allen Hijab-tragenden Frauen nicht zu nahe treten, sondern das einmal nochmal korrigiert haben.
Dankeschön, gar kein Problem und sehr schön, dass man sowas dann nämlich genau auch auf die Art machen kann. Aber genau die Intersektionalität mitzudenken, finde ich bei all diesen Themen extrem wichtig. Und diese Frage mit dem der oder die Erste, da sind wir dann auch ganz schnell wieder beim Thema Quoten. Ne? Weil wenn man nämlich Quoten ansetzt, dann hat man vielleicht nicht die eine erste Person, sondern dann sind es eben direkt zwei oder drei. Und die Frage, wie kann man so aufbrechen, dass nicht immer eine Person, auf die dann alle schauen, weil sie das Gefühl haben, huch, da ist aber jemand, der oder die ganz anders wirkt, ist, wie auch immer, als diejenigen, die bisher da waren. Das ist einfach eine beschissene Rolle. Also es ist total nachvollziehbar, dass Menschen darauf keine Lust haben. Das sind so Mikrostressoren, die man dann die ganze Zeit mitlaufen hat. Genau, aber ich habe dich jetzt mit meiner Nachfrage ein bisschen unterbrochen, was eure Entstehungsgeschichte angeht. Also du hast durch deine Aufgaben und durch deine Arbeit über die Jahre eben viele der Menschen kennengelernt, die dann jetzt letztlich auch im Vorstand und in Beirat und Gremium sind. Und kannst du ein bisschen was dazu sagen, wie die Idee entstanden ist, zu sagen, wir schließen uns wirklich auf die Art zusammen und versuchen dafür die Themen auch nochmal so einen Anschub zu geben?
Ja, tatsächlich ist, du hast einmal das Thema Quote angesprochen, das würde ich gerne auch mal ganz kurz touchieren. Eines der Ergebnisse aus den Fokusgruppen war wirklich der dringende Wunsch nach Quote. Also die Menschen aus diesen Fokusgruppen haben dann gesagt, weil wir nicht die Ersten sein wollen, brauchen wir Quoten. Und weil aber auch bestimmte Systeme, insbesondere die, wo das Ehrenamt eine hohe Attraktivität hat im Sinne von Macht und Zugänge und Partizipation, da braucht es halt einfach Quoten, weil diese Systeme ja, also sehr stark darauf achten, halt ne, Buddy-Systeme, ne, der hilft dem wieder rein und wir wollen ja eigentlich unter uns bleiben. Und genau, dementsprechend war ein dringender Wunsch oder ein dringender Ruf nach Quoten. Und wir haben tatsächlich mit dem Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen einen Verband gefunden, der gesagt hat, das wollen wir gerne ausprobieren mit euch. Und Grüße gehen raus an Alex Lüggert und Philipp Theobald, die wirklich da richtige Allies waren und mitgearbeitet haben. Und da kann ich dir wirklich berichten, wie zäh diese Verhandlungsprozesse sind. Nennen wir es jetzt Quote, nennen wir es jetzt Selbstverpflichtung. Mhm. Ist aber auch total egal, ich will nur was Positives berichten. Durch diese vielen Gespräche, durch das darauf aufmerksam machen, wie wichtig das ist, um bestimmte Communities zu erreichen, haben wir es jetzt geschafft, dass, wir nennen das Kind heute nicht mehr Quote, aber wir haben den ersten migrantischen Kreisvorsitzenden in Deutschland, ich weiß nicht mehr genau den Kreis, aber im Verband Westfalen. Mhm. Und der wird halt einige nachziehen. Jetzt ziehen einige erst nach, die sagen, weil er das ist, komme ich mit hinterher. Genau, das einmal ganz kurz dazu. Und das ist eigentlich auch im gleichen Kanon ein Ergebnis gewesen von diesen Fokusgruppen, war der Ruf nach Interessenvertretungen. Mhm. Wir brauchen Interessenvertretungen. Und dementsprechend kam dann irgendwann schicksalhaft Erik Embarger auf mich zu und meinte so, hey Younes, du machst doch da irgendwas mit Fokusgruppen und ich habe letztens Otto Addo kennengelernt und ja, wir haben uns da in so einem Call zusammengetan. So, und dann bin ich in den Call mit reingegangen. Das war November 23, das erste Mal. Habe erstmal Otto Addo kennengelernt und da waren auch noch Paul Arzten und David Zabel mit dabei. Und dann entstand wirklich so diese Idee, okay, wir brauchen irgendwas Strukturiertes. Wir brauchen für die Strukturen des Sports einen organisationalen Ansprechpartner. Also irgendjemand, wo nicht eine Person, sondern auch wirklich eine Organisation im Rücken steht, die Interessen von Rassismus betroffenen Menschen vertreten kann. Genau, diese Idee entstand dann über die Gespräche, über die Bedürfnisse, die wir da gegenseitig ausgetauscht haben. Und dann war das die logische Konsequenz, dass man Roots als Organisation gründet, als wirklich Interessenvertretung für Menschen, die von Rassismus im organisierten Sport betroffen sind. Uns ist relativ schnell klar geworden, wir sind zu männlich, wir wollen nicht die Dinge reproduzieren, die wir kritisieren. Dementsprechend kam dann sehr schnell Rachel Etze dazu. Wir haben auch Joanna Sam Cobber angesprochen, die so im erweiterten Dunstkreis mit dabei ist. Mhm. Asma El Idrisi, die auch schon bei dir im Podcast war.
Alle drei waren sie tatsächlich schon hier.
Ja, ich bin immer total stolz, wenn ich sehe, dass so viele von unseren VorstandsmitgliederInnen auch schon bei dir im Podcast waren. Freut mich immer total, wenn ich das sehe. Und ich habe auch alle Folgen gehört.
Du warst das.
Ja, ich habe gesehen, ich war nicht der Einzige, der das gehört hat. Genau, und das war eigentlich eine logische Entwicklung und die hält auch bis heute an. Und ich muss sagen, ich tue mich immer mit dem Wort stolz so ein bisschen schwer, aber ich bin mega, mega happy für das, was wir in diesen ersten anderthalb Jahren schon erreicht haben. Also die Sichtbarkeit, wir waren ja jetzt zuletzt auf dem internationalen Trainerkongress und haben dort sprechen dürfen. Wir haben bilateralen Austausch mit dem DFB und auch Anfragen von anderen Sportverbänden. Genau, also wir haben schon echt einiges erreicht. Vor allem, wir sind halt einfach auf der Landkarte. Das ist halt, das ist eigentlich das Wichtigste für uns gewesen. Und wir hätten nicht erwartet, dass es so schnell geht.
Ja, ich bin wirklich auch sehr beeindruckt davon, wie präsent ihr schon seid. Das finde ich total gut und ich habe mir gleichzeitig auch immer wieder schon verschiedene Fragen gestellt bezüglich eurer Arbeit. Eine davon ist so diese Thematik mit dem, wie man das auflösen kann. Ihr schreibt ja selbst auch bei euch auf der Homepage. Es ist ein Zusammenschluss von Menschen, die Rassismuserfahrungen eben selbst gemacht haben, mit gleichzeitig einer tiefgreifenden und jahrelangen Expertise im Sport und aber auch eben in DEIB-Themen, also Diversity, Equity, Inclusion und Belonging und eben Antidiskriminierung. Und die eine Sache, die ich mich gefragt habe, die ja so ein bisschen Last und Selbstempowerment gleichzeitig ist, ist dieser Punkt, dass Menschen, die die Rassismuserfahrungen gemacht haben, immer selber darüber sprechen müssen, wie können wir sie künftig verhindern. Und auf der einen Seite, also würde ich zumindest davon ausgehen, ist das ja was auch Schwierigkeiten birgt. Auf der anderen Seite birgt das natürlich auch Schwierigkeiten. Das habe ich an einer anderen Stelle auch von dir gelesen, wenn es um diese ganzen Kampagnen geht, die dann Verbände oft machen zum Thema Antidiskriminierung und Antirassismus, dass die häufig aber eben entstehen ohne die Perspektiven von Betroffenen, was auch nicht ideal ist. Wie kann man diese Gemengelage gut navigieren, sich da einerseits gut einzubringen, aber andererseits auch nicht selbst, ich sag mal, zu überfordern, auch durch das, was man vielleicht selber erlebt hat, dass man das nicht in sich selbst, für sich selbst reproduziert?
Ja, super, super Frage, super sensible Frage. Vielen Dank dafür auf jeden Fall, dass du auch dieses Thema, dass man für seine eigenen Interessen so einstehen muss, wo man eventuell auch eigene Traumata, eigene Erfahrungen mit verwendet. Ich hatte letztens ein ganz krasses Erlebnis mit jemandem, da war ich mit der Person auf der Bühne und die ist nicht so geschult darin, über diese Dinge zu sprechen oder hat noch nicht so viel Sprecherfahrung und hatte auf einmal einen extremen Kloß im Hals und meinte zu mir danach, ey, ich konnte nicht mehr reden. Mhm. Ich kenne das nicht von mir, ich konnte nicht mehr reden. Also dafür vielen Dank, dass du das auch nochmal wirklich so auf die Agenda bringst, weil das ist etwas, was viele Menschen, die nicht von Rassismus betroffen sind und die dann halt auch so sagen, ja, ich wurde doch auch schon mal gemobbt, so, die das nicht nachvollziehen können. Und das werfe ich diesen Menschen auch gar nicht vor, sondern ich sage ihnen, hey, sei einfach dankbar dafür, dass du da noch nicht durch musstest, dass du aufgrund deiner Herkunft oder deiner biologischen Merkmale oder auch deines Glaubens in eine Schublade gesteckt wurdest und dir Verhalten oder Minderwertigkeit zugeschrieben wurde, die du nicht ändern kannst, egal wie sehr du dich anstrengst. Also das ist was anderes als Mobbing. Dass du auch irgendwie mal geärgert wurdest oder beleidigt wurdest oder was auch immer. Genau, dass das nicht jedem leicht fällt, darüber zu sprechen, ist selbstverständlich und ist klar. Aber, und das muss man an der Stelle auch sagen, Roots ist ein Zusammenschluss von wirklich Top-Leuten. Wirklich Top-Leuten. Und selbst unter diesen Top-Leuten gibt es einige, die sagen, ich kann über bestimmte Dinge nicht sprechen. Dafür gibt es aber andere, und das ist das, was uns auch auszeichnet, die solidarisch zueinander dann für diese andere Person sprechen. Also wir haben innerhalb des Teams Menschen, die von einer Sache vielleicht nicht betroffen sind, zum Beispiel, die nicht von antimuslimischem Rassismus betroffen sind, die dann aufspringen für dich und sagen, hey, ich vertrete das Thema so, ja, für dich, weil ich bin nicht davon betroffen. Oder antischwarzer Rassismus, das ist in meinem Fall, mein Fall ist wirklich relativ speziell, weil ich bin Sohn eines Sudanesen und Sohn einer Deutschen, bin aber im Sudan, also in einer völlig schwarzen Umwelt groß geworden und aufgewachsen. Das heißt, das ist ganz, ganz lustig so im Kontext von Roots. Ich identifiziere mich als schwarz, ich werde aber nicht schwarz gelesen. So, das heißt, ich bin nie mit antischwarzem Rassismus konfrontiert worden in Person, immer nur in der Kombination mit meinem Vater. Das heißt, ich habe antischwarzen Rassismus erlebt, allerdings gegenüber meinem Vater, während ich dabei stand. So. Dementsprechend fällt es mir leicht, mich total dagegen einzusetzen, aber ich habe nicht diese harten antischwarzen Rassismus-Erfahrungen gemacht. Ja. Ja, und deswegen trete ich dann in diesen Momenten, kann ich super stark und super vehement dann auch auftreten, weil ich habe, das muss man auch ganz offen sagen, ich habe diese Ausschlüsse nicht erfahren. Ich habe eher mit antimuslimischem Rassismus zu kämpfen, wenn ich mich dann irgendwann oute als praktizierend muslimisch. So, ja. Ja. Das ist nämlich die zweite Sache bei mir. Ich werde auch nicht auf den ersten Blick muslimisch gelesen. So maximal, wenn man den Namen liest, aber wenn man mein Auftreten dann sieht, dann denkt man sich, oh, das ist ja gut integriert, das ist etwas, was ich sehr häufig höre. Du bist ja einer, der gut integriert ist. Ja, dann sage ich, wow, keine Ahnung, was du damit meinst, aber ich bin praktizierender Muslim, ich bete 5-mal am Tag, ich faste im Ramadan. Ich habe bestimmte muslimische Prinzipien, an die ich mich halte. Und da merke ich dann auf einmal so, wie Dinge sich dann auch auf einem relativ schnell verändern. Mhm. So. Ne, aber ich glaube, die Frage ist ganz gut beantwortet. Wir haben innerhalb des Teams Mechanismen, wie wir uns gegenseitig, wie wir gegenseitig einander solidarisch auftreten, wenn wir das Gefühl haben, da ist eine Person, die etwas nicht so gut gerade kann. Und diese Vielfalt innerhalb unseres Teams ist halt auch eine Riesenstärke, weil wir kriegen beispielsweise eine Anfrage, irgendwo eine Keynote zu halten zum Thema antischwarzen Rassismus. Und dann schickst du auf einmal Dr. Asma El Idrisi, eine muslimische Frau mit Kopftuch, die das Thema super gut vertreten kann, weil sie nicht von eigenem, eventuell weil sie nicht von antischwarzem Rassismus selber betroffen ist. Mhm. Aber ja, sehr gut nachvollziehen kann, was es bedeutet, ausgeschlossen zu werden.
Ja, ja, und was ich ganz spannend fand, also man kann das ja bei euch auch so ein bisschen nachvollziehen, wo ihr jetzt schon Gespräche hattet oder aufgetreten seid. Also du hast es auch teilweise angesprochen, DFB zum Beispiel, DFL glaube ich auch, ne? Dann bei Bayern München. Ihr habt bei den Hartplatzhelden an der Konferenz teilgenommen und jetzt eben gesprochen vor über 1000 TrainerInnen. Und du hast dich an einer Stelle in Bezug auf solche Veranstaltung und dein Auftreten und Sprechen da als Critical Friend selbst beschrieben. Das fand ich, also ich hatte beim Lesen direkt das Gefühl, ich weiß, was gemeint ist, aber kannst du es vielleicht auch mal noch erklären, was das für eine Rolle ist?
Ja, du hattest ja gerade das Thema Kampagnen und wie eigentlich da die Perspektiven von Betroffenen mitgenommen werden, hast du ja schon angesprochen. Und das ist in diesem Kontext, hatte ich das genannt, Critical Friend. Es ist relativ einfach zu übersetzen. Also du bist jemand, der es gut mit dir meint, der und aus diesem Gutmeinen, weil ich das Beste für dich möchte, Organisation, Kampagne, Person, whatever, dich auf bestimmte blinde Flecken hinweist. So. Und das ist die große Stärke, die Roots mit sich bringen kann, nämlich, dass wir uns als Partner des organisierten deutschen Sports verstehen. Wir wollen nicht irgendwie Konkurrenzverbände eröffnen. Nein, wir wollen Teil von diesem Ganzen werden. Und ich habe letztens beim DFB eine Metapher geprägt, wo ich gesagt habe, also der Slogan von Roots ist zusammenwachsen. Mhm. Ne? Also zusammen, Leerzeichen, wachsen. Was auch unsere drei Säulen so ein bisschen beschreibt. Wir als von Rassismus betroffene Menschen müssen auch an vielen Dingen wachsen. Wir müssen auch unsere ganzen Traumata verarbeiten. Wir müssen lernen, uns zu empowern und über diese Dinge zu sprechen, selbstbewusst aufzutreten. In einer diversen Gesellschaft, in der du bald 40% Menschen mit Migrationsgeschichte hast, müssen aber auch insbesondere nicht von Rassismus betroffene Menschen wachsen und ihre Perspektiven erweitern, sensibler werden, weil wir durchmischen uns an so vielen Stellen und wir treten uns nur gegenseitig auf die Füße, wenn wir nicht wachsen. Und ich habe dann beim DFB gesagt, so, wie cool wäre es eigentlich, wenn aus dem Zusammenwachsen irgendwann ein Zusammenwachsen wird. Mhm. So. Und so verstehen wir uns. Wir verstehen uns als Partner, als Critical Friend, als jemand, der mit einem wohlwollenden Auge für dich mit draufschaut und dir nach bestem Wissen und Gewissen Ratschläge gibt. Und genau, das war eine spannende Veranstaltung in Köln, weil da war auch Steffi Gonsalves von St. Pauli war auch dort. Und während sie ihre Keynote hielt, merkte ich auf einmal, ey, die sagt genau das Gleiche, was ich gleich sagen werde. So. Und das fand ich so bezeichnend, weil sie aus einer Frauenperspektive, aus einer weiblichen Perspektive, ich dann aus der migrantischen Perspektive und ich merkte so, aber wir sagen gerade 1:1, ich werde gleich 1:1 das Gleiche sagen. Und während sie also ihre Keynote hielt, fing ich an, meine Keynote umzubauen. Ja. So. Um halt auch noch was anderes mit dazugeben zu können. Und da ging es tatsächlich um diese Kampagnen, um, okay, wie wirksam sind diese Kampagnen eigentlich? Und da muss man zum Beispiel einfach auch sagen, gut gemeint ist halt nicht immer gut gemacht. Ja. Ich sehe deine Anstrengung, aber nur weil ich jetzt damals meinte, mich genug angestrengt zu haben für etwas, heißt nicht, dass ich es nicht noch hätte besser machen können.
Ja. Jetzt muss ich gerade noch mal zwei Schritte zurückgehen. Zum einen, also das mit dem Zusammenwachsen finde ich, ist ein sehr, sehr schönes Sprachbild. Was kein schönes Sprachbild ist, weil wir alle immer noch dazu lernen. Deswegen sei das einmal noch nachgeliefert, weil tatsächlich dieser Ableismus auch ein großes Thema ist, was bei vielen Menschen noch schwieriger ist, so in dem das anzunehmen und sich da wiederum reinzufinden und weiterzubilden, ist blinde Flecken. Deswegen streichen wir uns das nachträglich mal noch raus.
Danke für den Hinweis.
Genau, einfach nur, mir passieren diese Sachen auch und ich bin dann auch immer froh und vor allen Dingen für die Menschen, die es hören und sich vielleicht denken, Moment mal, dass uns das einfach bewusst ist.
Darf ich ganz kurz dazu was ergänzen? Ich finde es total super, dass du das sagst und ich hoffe auch, dass du es nicht rausschneidest, weil ich finde, das ist auch ein super Beispiel dafür, zu sagen, du musst nicht alles kennen. Also genau. Wenn du diversitätssensibel sein möchtest, heißt es nicht, dass du alles kennen musst. Aber du musst zumindest die Bereitschaft haben oder im ersten Schritt akzeptieren, zu wissen, dass du nicht alles richtig machen kannst, aber aus einer guten Intention heraus handelst und dann, wenn dir jemand etwas zurückspiegelt, nicht in, das wollte ich auch gar nicht sagen, ich meinte ja gar nichts Böses verfällt, sondern einfach nur in, danke, da werde ich dran wachsen.
Ich würde es auch genau so machen. Also ich schneide das nie raus, sondern ich finde es total wichtig. Ich bin froh, wenn ich bei diesen Themen weiter dazulernen kann und wenn mir was rausflutscht oder wenn mir was vielleicht auch nicht bewusst ist, wenn ich darauf hingewiesen werde und umgekehrt auch. Ich finde, wenn man das nicht transparent macht, dann haben Menschen ja auch eben nicht die Möglichkeit, sich in diesen Themen weiterzuentwickeln. Das bringt überhaupt nichts, wenn wir alle so tun, als wären wir perfekt. Das sind wir nicht und das kann auch gar nicht der Anspruch sein.
Genau.
Was ich mich noch gefragt habe, ihr habt bei euch stehen, also in Bezug auf Roots, dass eure drei Säulen Empowerment, Awareness und Change sind. Würdest du sagen, ist es richtig zu sagen, Empowerment ist so das, was bei euch selbst liegt, Awareness ist das, was ihr nach außen tragt und Change ist wiederum das, was man dann gemeinsam erreichen möchte?
Also die ersten beiden on point, genau so. Empowerment richtet sich nach innen, Awareness nach außen und das auch in unseren, nennen wir es Dienstleistungen für die Zukunft. Also was heißt, einen Sportverband, der sich bei uns meldet und sagt, ja, wir haben von Rassismus betroffene Menschen, wir wollen gerne mit denen zusammen was machen, dann würden wir sagen, ja klar, das ist die Säule Empowerment. Ja. Oder wenn sie sich zum Beispiel bei uns melden und sagen, ja, wir würden gerne was für unsere Trainer machen, da ist das in 99% der Fälle, 99% legt mich nicht bitte darauf fest, genau, aber mehrheitlich sind diese Menschen in den hohen Entscheidungsstrukturen oder in den hohen Machtpositionen weißgelesene Menschen und da ist es dann eher Awareness-Training, was wir machen. Und Change sind eigentlich organisationale Veränderungsprozesse. So, das heißt, wo wir hingehen und mit Sportorganisationen gemeinsam überlegen, okay, an welcher Stelle müssen wir zum Beispiel bei euch eine Diversity-Strategie ansetzen? Reicht es, wenn wir erstmal Einzelworkshops machen oder müssen wir wirklich bei Leitbild beginnen und da gemeinsam was mit euch entwickeln? Das ist die dritte Säule, Change.
Da vielleicht nochmal angeknüpft, gerade auch bei den Verbänden. Ich musste bei der Recherche an einer Stelle fast ein bisschen schmunzeln, weil auf der Seite von, ich weiß gar nicht mehr, ob es DFB oder DFL war, aber einer der beiden Verbände, DFL war es, in Bezug auf eine Veranstaltung, bei der du auch dabei warst, stand, im Rahmen der Internationalen Woche gegen Rassismus wirbt der deutsche Profifußball für Vielfalt, Toleranz, Respekt, Mitgefühl und Zusammenhalt in der Gesellschaft. wo ich so dachte, wie cool wäre es halt, wenn es dafür diesen Rahmen nicht bräuchte, oder? Also wie schafft man es, das noch stärker in den Alltag der Verbände reinzubekommen, damit es eben nicht nur Leuchtturmveranstaltungen sind total wichtig, Kampagnen sind wichtig, ich glaube, da sind wir uns auch einig, also auch Zeichen zu setzen ist wichtig, aber das kann halt nur ein On-Top sein, wo es ja eigentlich passieren muss, ist im Alltag und im Bewusstsein.
Ja, genau. Das, die Vision von Roots ist ja ein gerechter Sport mit Zugängen und für alle. Das ist ja unsere Vision, ne? Ein gerechter Sport für alle. Und das ist, also Visionen sind ja meistens so formuliert, dass du sie eigentlich nie erreichen kannst. Aber darauf zielen wir eigentlich ab, ne? Dass wir wirklich irgendwann dahin kommen, dass wir über genau diese Dinge nicht zu sprechen brauchen. Aber das A wird noch eine ganze Weile dauern und wird auch noch sehr, sehr viel Arbeit erfordern, weil was viele sagen so, ja, das Ganze wird sich demografisch irgendwann in diese Richtung entwickeln. Nee, das ist so nicht, weil machtvolle Positionen werden auch an andere Buddies weitergegeben. Also das heißt, einfach nur darauf zu hoffen, dass die Gesellschaft sich so dahingehend verändert, dass wir dort automatisch irgendwann aufgrund der gesellschaftlichen Konstellation Diversität erleben werden. Das ist also das ist eine Utopie, das wird nicht passieren, sondern da müssen wirklich ganz gezielt Gerechtigkeitsprozesse einsetzen oder Prozesse einsetzen, die zu mehr Gerechtigkeit führen, weil, und da zitiere ich jemanden, mit dem ich vor einiger Zeit gesprochen habe, der gesagt hat, wir haben es lange mit Freiwilligkeit probiert, aber diese Systeme sind so starr, dass sie von alleine ihre machtvollen Positionen nicht aufgeben werden.
Ja. Und vor allen Dingen, was ich mich noch gefragt habe, wenn man aktuell gesellschaftliche Entwicklungen anschaut, dann sind die ja eben alles andere als positiv. Also jetzt auch mal in Zahlen beispielsweise, die rassistischen Übergriffe gegen Muslime sind zwischen 2023 und 2024 um 60% angestiegen. Und die Dunkelziffer liegt da noch deutlich höher. Und das ist nur eine Diskriminierungsart. Also sprich, es gibt momentan eher eine Tendenz hin zu Spaltung. Ist die Rolle des Sports dann nochmal größer geworden, weil man über Sport einfach Menschen erreicht? Oder macht dir das, also wie sortierst du das für dich ein? Ich sitze manchmal vor diesen Zahlen und denke, das sind ja nicht einfach nur Zahlen. Da hinter jeder Zahl steckt ja ein Mensch und ein Schicksal und ein beschissenes Erlebnis. Und damit müssen wir uns vielleicht noch viel mehr befassen.
Ja, und da machst du wirklich ein sehr, sehr großes Fass auf. Also erstens mal dieses, die gesamte gesamtgesellschaftliche Atmosphäre, so diese Angespanntheit, die wir spüren, ist definitiv eine, die ich teile. So, und ich teile sie auch insbesondere nach jetzt bald zwei, also ich komme, habe ich ja gesagt, ich komme gebürtig aus dem Sudan, nach über 2 Jahren Krieg in meinem Heimatland, also die weltweit größte humanitäre Katastrophe, die keinerlei Sichtbarkeit erfährt.
Vertreibungskrise und, auch, ne?
Ja, Vertreibung. Meine gesamte Familie ist auf der Flucht. Mhm. Ja. Darüber wird in keinster Weise gesprochen. On top auf das Ganze kommt der Gaza-Konflikt, der Gaza-Krieg, ja. Wo nicht nur, wo dann auch Menschen muslimischen Glaubens häufig das Gefühl haben, unser Leid wird nicht so gesehen. Mhm. Gleichzeitig höre ich das auch, und das ist das, ja, wenn man überhaupt irgendetwas Positives hier dran sehen kann, habe ich in diesen 2 Jahren mehr positive Austauschmomente, Erlebnismomente mit Menschen jüdischen Glaubens gemacht, als in meinem ganzen Leben zuvor. Die berichten genau das Gleiche. Die berichten genau das Gleiche. Wir erleben die gleichen Ausschlüsse, wir erleben den gleichen Hass, der uns entgegenschlägt. Wir haben auch das Gefühl, dass wir nicht gesehen werden. Und da muss ich ganz häufig an meine Forschungsarbeit oder meine Recherche in den ersten 2 Jahren meiner Doktorarbeit denken, wo ich ein Phänomen total spannend fand, nämlich das Phänomen der gegenseitigen Radikalisierung. Mhm. Also das heißt, wenn wir an dem einen Pol Radikalisierung erleben oder beobachten, tritt Radikalisierung mit zeitlicher Versetzung an einem anderen Pol auch irgendwann ein. Und das ist etwas, was mir wirklich krass Sorgen macht aktuell, weil ich glaube, dass der Sport und auch insbesondere der Fußball und die im Fußball handelnden Menschen mit dieser Aufgabe wirklich überfordert sind. Wenn ich mir die Sportplätze angucke und die TrainerInnen, die da an der Basis sind und eigentlich nur eine gute Zeit haben möchten, und das ist auch ihr Recht, dass sie einfach nur eine gute Zeit haben möchten mit den Kids. Und dann passieren diese ganzen Konflikte, weil Fußball ist ja kein kontextloser Raum, das passiert ja im Kontext von Gesellschaft. Also ich habe häufig, also im wenn irgendwie Terroranschläge waren oder irgendwas passiert ist, dann hast du das am Wochenende auf den Plätzen gespürt. Und ich spüre das jetzt in bald zwei Jahren Gaza-Krieg. Du spürst diese Anspannung auf dem Platz. Ja, insbesondere wenn da viele Spieler muslimischen Glaubens irgendwie sind, die sowieso jetzt gerade durch diese Gesellschaft laufen und das Gefühl haben, wir sind hier eigentlich nicht erwünscht. Ja, und das in die Hände von Menschen zu legen, die gar nicht gesagt haben, hey, ich würde mich gerne der Thematik widmen, sondern ich wollte eigentlich gerne nur Fußball machen. Mhm. Das macht mir ganz, ganz große Sorgen, weil ich sage auch immer, das wird ja häufig gesagt, Fußball ist irgendwie Gesellschaft, ein Spiegelbild der Gesellschaft. Ich sage immer, nee, Fußball ist eigentlich viel mehr Gesellschaft unterm Brennglas. Ja. Alle Konflikte, die so im Alltag schwelen, wenn die den Platz betreten, dann knallt es richtig, weil da kommt Emotion, da geht es ums Gewinnen, da geht es ums Verlieren. Da wird auch häufig der Fußballplatz so als Raum gesehen, wo man ja endlich mal den Emotionen freien Lauf lassen kann. Und da können wir uns ja mal richtig die Meinung sagen. Und dann habe ich ganz häufig so Momente, wo ich sage so, danke, das habe ich mir schon immer gedacht, dass du so über mich denkst. Jetzt hast du es endlich mal ausgesprochen.
Kann man, ist das zu vereinfacht zu sagen? Das zeigt ja aber auch wieder, wie wichtig es ist, dass ihr euch eben genauso zusammengeschlossen habt und eben diese Sensibilisierungsarbeit macht.
Nein, also im Gegenteil, es ist überhaupt nicht vereinfacht gesagt. Das ist unser großes Why. Also wir sehen das als ganz wichtigen Teil unserer Arbeit, AnsprechpartnerInnen für Organisationen und Sportverbände zu sein, die sagen, wir erkennen das Problem, das ist ja erstmal das Wichtigste. Ne? Viele negieren das einfach, dass es dieses Problem gibt. Und das kann ich auch nachvollziehen, weil die tatsächlich, also häufig siehst du diese gesellschaftlichen Prozesse erst dann, wenn es zu spät ist. Es braucht halt eigentlich Menschen, die ein Gespür haben, die vielleicht sich auch auf Forschung, auch auf WissenschaftlerInnen verlassen, die diese Dinge mit einem gewissen Vorlauf auch ankündigen. So, und wenn es dann auf den Plätzen kracht, ist es häufig schon zu spät gewesen. Dann hat man die Phänomene vorher nicht gesehen, die da auf einen zurollten. Aber genau darin sehen wir unsere Rolle als Roots, AnsprechpartnerInnen zu sein, BeraterInnen zu sein, Critical Friends zu sein.
Ja, das ist diese Aufgabe, diese selbstgewählte zum Glück nochmal schön zusammengefasst, finde ich. Younes, ich habe das am Anfang schon gesagt, dass ich hier locker 3, 4, 5 Stunden mit dir reden könnte, aber wir versuchen ja immer so in einer knappen Stunde hier zumindest mal im Groben vorzustellen, was unsere GesprächspartnerInnen für tolle Dinge tun. Und das haben wir jetzt gemacht. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir miteinander sprechen konnten und sehr happy, dass wir die neue Staffel zusammen eröffnet haben. Vielen, vielen Dank für deine Zeit heute, aber auch für deinen Einsatz und deine Arbeit im Sport.
Danke dir vielmals und auch danke dafür, dass du uns für uns Menschen, also für Menschen, die von Rassismus betroffen sind, aber auch für unsere Themen diese Plattform bietest.
Mega gerne und vielen, vielen Dank euch, liebe HörerInnen, für die, ich sag's immer, liebevolle Begleitung des Podcasts, weil so empfinde ich das tatsächlich. Ich habe auch so viel tolle Post bekommen von Leuten, die sich mit mir gefreut haben, dass es hier weitergeht. Danke dafür auch nochmal an Sport1, vor allen Dingen an Stefan Moser und Julian Meissner. Alle 14 Tage sind wir jetzt wieder an dieser Stelle zu hören. Gehen wir in die neue Saison miteinander. Passt auf euch und aufeinander auf. Ciao!